Staffel 3, Folge 5. Geschichten aus dem echten Leben. ODS, wenn Entleerung zum Problem wird. Hallo und herzlich willkommen bei Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin's wieder, Katharina, eure Proktologin mit Herz und Humor, und ich freue mich wie immer, euch ein wenig mehr Hintergründe über unser Allerpo-Gebiet zu erzählen.
Hallo an euch von mir, Anne. Ich bin schon ganz gespannt auf unser heutiges Thema, zu dem ich dich wie immer löchern darf. Und du hast uns eine echte Fallgeschichte heute mitgebracht.
Ganz genau. Doch bevor es mit dieser Folge losgeht, möchte ich euch wie immer gerne ermutigen. Schreibt eure Fragen oder Themenwünsche gerne auf Instagram an @apropos.po oder per Mail an schreibt mir@apropos-po.de. Wie immer steht das in den Shownotes und bleibt vertraulich. Und noch der notwendige Disclaimer: Dieser Podcast dient der Gesundheitsaufklärung und Wissensvermittlung. Er ersetzt keinerlei ärztliche Vorstellung, Untersuchung und Behandlung. Anne, jetzt aber.
Ja, magst du uns vielleicht als erstes einmal erzählen, was du uns als Fall mitgebracht hast oder wen du uns als Fall mitgebracht hast?
Nennen wir sie Sabine. Ist natürlich nicht ihr echter Name, aber jedenfalls nenne ich sie jetzt mal Sabine. Anfang 50, berufstätig, 2 Kinder, hat schon viel in ihrem Leben ja gemacht, beruflich auch viel getragen, hat immer funktioniert und so weiter. Und sie kam dann mit den Worten, tatsächlich nicht mit den Worten, ich habe Hämorrhoiden, sondern mit den Worten, dass sie ewig auf Toilette braucht, ne, und trotzdem das Gefühl hat, nicht richtig fertig zu werden.
Ja, das klingt jetzt erstmal nach Verstopfung, oder?
Ja, das denken viele. Doch genau hier muss man schon direkt unterscheiden, ist es wirklich eine Verstopfung oder klappt einfach die Entleerung nicht, also hinten am Ende aus dem Mastdarm?
Ja, das hast du schon mal erwähnt, in unserer ersten Staffel bei Nix geht, Folge 8. Hört da gern nochmal rein, falls ihr das noch nicht kennt. Vielleicht einfach so als Auffrischung.
Ja, genau. Ich glaube, wir hatten sogar Nix geht mehr, ne? Ich weiß auch nicht mehr. Nix,
ja, genau. In also Klammern, wir verlinken das in den Shownotes.
Wir verlinken das. Genau, also. Ja, es ist nämlich ein großer Unterschied, ob der Darm nicht richtig transportiert und einfach ein bisschen träge ist oder es andere Gründe dafür gibt. Oder ob das klappt und die Entleerung selber nicht funktioniert. Ja, und dabei ist es halt eher typisch, dass man so lange Sitzungen hat, viel pressen muss, ein paar Mal hintereinander geht, weil man dieses, wir nennen das Gefühl der inkompletten Entleerung hat, also als ob da noch was säße. Und manchmal kann das auch sein, dass es zwischendurch dann so ein bisschen rausschmiert, weil ja nicht alles leer war. Also ist es dann wie so eine Mischung aus, es geht nicht raus, in Anführungszeichen Verstopfung, und es schmiert raus, also so quasi ein bisschen Stuhlinkontinent. Und ja, manche Menschen helfen sich dann mit Zäpfchen, spülen, nutzen den Finger. Manchmal auch so, dass bei Frauen jetzt, dass sie durch die Vagina tasten und sich so entleeren oder einen Druck auf den Damm ausüben. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht so von vornherein gesagt werden. Das fragen wir, also wir Proktologinnen, im Rahmen der Untersuchung. Das ganze Problem, ja, der Entleerung hat halt häufig eine ganz, ganz starke Auswirkung auf den Alltag und somit auch auf die Lebensqualität. Und bei Sabine zum Beispiel war das so, dass sie erzählt hat, das ist eben häufig so, dass sie morgens mindestens eine, eher so 1,5 Stunden für dieses ganze Klo-Thema eingeplant hat. Ja, genau, wow. Ja, und wenn sie nämlich früh einen Termin hat, dann steht sie sogar noch früher, also richtig früh auf, so um 4:30 oder so manchmal, einfach damit sie fertig ist, weil sie sonst eben Sorge hatte, dass sie dann irgendwann plötzlich muss oder dass halt das rausschmiert. Das ist ja nämlich schon mal passiert und das war ja total peinlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass einen das natürlich auch irgendwie unter Druck setzt, ne?
Ja, total, ne? Und es ist wirklich so, dass Menschen dann zum Teil das Leben, den Alltag um den Stuhlgang oder um den Klogang, den Toilettengang planen. Das ist gar nicht so selten. Ne? Und das potenziert sich natürlich, ne? Dann, ja, genau, das macht Druck. Ja. Und ich komme noch mal kurz zurück auf diese Unterscheidung, also Verstopfung, das ist das, was man medizinisch Obstipation nennt. Und aber hier in dieser Folge geht es ja um die Stuhlentleerungsstörung. Und dazu sagen wir, wenn ihr den Titel gelesen habt, ODS, obstruktives Defäkationssyndrom. Das bedeutet letztendlich das, was im Weg ist und den Ausgang versperrt sozusagen.
Klingt ganz schön, also klingt nach einem schwierigen Wort, nach einem komplexen Wort.
Ja, das ist auch nicht nur das Wort, sondern tatsächlich auch das, was dahinter steckt, ist meistens relativ komplex. Ja, und es ist auch nicht eine Sache, wie sollte es auch anders sein, sondern es ist wieder ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Sachen, die zu einem Problem mit der Entleerung führen können. Und zum einen sind da die funktionellen Ursachen, so ein bisschen hatte ich das ja auch in dieser Folge 8 der ersten Staffel schon mal angesprochen. Ja, das bedeutet vor allem, dass die Muskeln angespannt sind, Schließmuskel und oder im Beckenbodenbereich, ja, und die Koordination nicht richtig klappt, um den Entleerungsmechanismus ja so richtig durchzuführen. Ja, manche Menschen kneifen zum Beispiel den After zu, obwohl sie eigentlich entleeren wollen. Dabei muss ja zum Entleeren, muss ja unten der Weg frei sein. Also es muss ja aufgehen, sonst kommt die Wurst ja nicht gut durch. Ja. Und da ist was an dem Reflexbogen so ein bisschen falsch geleitet oder umgelernt. Und das nennt sich zum Beispiel Anismus. Ja, und das kann man umlernen, wieder trainieren. Oder es kann auch sein, dass der Beckenboden nicht richtig koordiniert angesteuert werden kann. Viele Menschen haben überhaupt gar kein gutes Gefühl für ihren Beckenboden. Und sie sind angespannt, ohne es überhaupt zu merken. Habe ich ja auch schon öfter mal hier und da eingeworfen, weil es mir eben ein wichtiges Thema ist. Und die können oft gar nicht locker lassen, was es aber braucht für die Entleerung. Und auch das kann man trainieren. Nur hier ist es nicht das Training im Sinne von Krafttraining, sondern überhaupt erstmal diese Wahrnehmung zu lernen, spüren zu lernen. Ne?
Damit dann der Körper nicht mehr so gegen den Verstand arbeitet oder gegen sich selbst arbeitet, verstehe ich das richtig?
Ja, weil genau das ist das, was passiert. Ne? Also ich will Stuhl entleeren, also quasi soll ja rauskommen, aber mache aber unten zu. Oder mache im Bereich des Beckenbodens zu. Wenn da die Koordination nicht richtig gut klappt, dann nennen wir das Beckenbodendyssynergie. Das sind auch schon ne, so komplexe Begriffe. Auch da verstecken sich verschiedene Sachen hinter. Ne? Aber genau das ist es. Das ist natürlich nicht bewusst. Ja, das merkt man nicht bewusst. Das macht man ja auch nicht extra. Aber von diesem ganzen komplexen Geschehen, wie die Stuhlentleerung funktioniert, da gibt es halt an verschiedenen Stellen dann Störungen in diesen Reflexbögen zum Teil.
Naja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz viel mit Stress zu tun hat, mit innerer Anspannung. Sabine plant 1,5 Stunden nur für die Stuhlentleerung ein. Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es auch mit körperlichem Stress zu tun hat, wenn der Beckenboden so angespannt ist, oder?
Ja, das stimmt, ne? Also und dieses Weiterfunktionieren und letztendlich ist ja auch oft dann, wo ist Huhn und wo ist Ei, ne? Natürlich, wenn man dann unter Stress gerät, auch das ist Stress, ja, und Druck, dass man mit dem Geschäft fertig sein möchte, bevor man das Haus verliert, weil man dann, keine Ahnung, eine Stunde im Zug sitzt oder zwei und irgendwas, also ne, oder einen Termin hat, das macht auch Stress. Und auch körperlich natürlich, wenn man ein hohes Anspannungsniveau hat im Bereich des Beckenbodens. Also da kommen halt viele Sachen zusammen und das ist wieder so eine Schnittstelle, Nervensystem, Körper letztendlich. Ne? Ja, und natürlich gibt es aber auch noch andere Ursachen, wenn sich, also eher, ich sag mal, körperliche, ja, wenn sich aus so eine Aussackung im Bereich des Mastdarms entwickelt, das nennen wir Rektocele. Ja, so richtig so eine, wie so eine Ausstülpung, meistens an der vorderen Seite des Mastdarms, der bei Frauen Richtung Vagina geht. Und so eine Ausstülpung haben viele Frauen. Das macht bei den allermeisten überhaupt gar kein Problem. Man kann das halt bei der Untersuchung sehen, aber macht kein Problem. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn da wie so eine Aussackung ist, dass sich da manchmal auch in dieser Tasche so ein bisschen Stuhl verfangen kann. Das heißt, es bleibt was drin und kommt nicht alles raus, wenn man auf Klo ist. Und das passiert vor allem natürlich, wenn der Stuhl eher so matschig ist und so zerreißt oder wenn er köttelig ist, weil wenn es eine gute Wurst ist, dann geht die eher auf einmal raus. Ich glaube, das ist ziemlich logisch. Kannst du das als Bild nachvollziehen, Anne?
Also ja, ich kann das nachvollziehen, dass das recht unangenehm einfach sein muss.
Ja, und dann hat man halt auch das Gefühl, da sitzt noch was, weil dann steht man wieder auf sozusagen, ist ja fertig, man steht auf, ja, und dann flutscht das, was in dieser Tasche verblieben ist, flutscht im Zweifel wieder zurück, so ein bisschen in den Mastdarm und macht da wieder, da haben wir ja quasi so Zellen, die spüren, da sitzt was, ja, dann merken wir wieder, oh, da war doch noch was. So, und dann geht man halt nochmal, daher kommt dieses Gefühl der inkompletten Entleerung. So.
Ist das was, was sich über so ein Leben auch verstärken kann? Also es kann ja sein, dass man das hat, aber erstmal keine Probleme hat und dann später Probleme kriegt, wenn man Stress hat oder so.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Ja, da ganz häufig kombinieren sich Dinge, weil eine andere Sache, die auch das ähnlich machen kann, ist, dass der Mastdarm sich ineinander einstülpt. Ja, ein innerer Mastdarmvorfall. Häufig kommt das kombiniert vor, also innerer Mastdarmvorfall und auch so eine Aussackung. Muss nicht, kann aber. Ja, und wenn sich Gewebe ineinander stülpt, dann kann das auch so ein Gefühl machen, als ob man müsse. Ja, weil einfach die Zellen nicht auseinanderhalten können, sitzt da Stuhl, der drückt, oder ist da der Darm sehr, also Gewebe, was da drückt. Ja. Und das wird natürlich nicht wirklich besser, auch nach dem Stuhlgang. Das heißt, man denkt, man presst und presst, weil man denkt, da sitzt noch was. Und dadurch verschlimmert sich das Ganze, weil man immer mehr Gewebe runterpresst. Ja. Und natürlich kann auch mal was anderes drücken, entweder von außen oder von innen im Darm, im Enddarm. Auch was sich als bösartig herausstellt. Deswegen muss man da natürlich nachgucken. Ne? Ist jetzt nicht so häufig, aber man muss gucken. Deswegen sind wir wieder hier bei der Wichtigkeit einer Untersuchung aus eben ganz verschiedenen Gründen.
Ja, ich verstehe oder ja, habe zumindest eine Ahnung davon, wie sich das anfühlen könnte. Und wie findet man denn jetzt eigentlich raus, was die konkrete Ursache ist?
Wenn du, ja, oder ihr draußen auch an den Kopfhörern zurückdenkt an die Folge über die Untersuchung, über die proktologische Untersuchung, dann wisst ihr, dass wir erstmal sprechen und zuhören. Ja? Und man kann vieles erfragen. Also, wie lange es die Beschwerden schon gibt, wie genau die sind, ob man schon mal was versucht hat, ob es Operationen gab, Schwangerschaften, Geburten, etc. pp. Ganz viele verschiedene Dinge. Und das kann uns ja Hinweise geben, wie bei anderen Erkrankungsbildern ja auch. Ne? So typische Konstellationen. Eben zum Beispiel, muss man den Finger nutzen, um sich zu entleeren? Geht man, ne, so, es gibt verschiedene Hinweise. Und dann untersuchen wir natürlich, das heißt, wir gucken. Ja, und ohne die Untersuchung ist das alles letztlich eine Spekulation. Ja, und es macht einfach einen wirklich enormen Unterschied auch für die Behandlung, was gerade bei einer Stuhlentleerungsstörung die eigentliche Problematik dahinter ist, weil sie so unterschiedlich sein können. Ja, man muss erstmal genau gucken, ist es eine Verstopfung oder eben nicht. Das kann man zum Beispiel mit so einer zusätzlichen Untersuchung, einer speziellen Röntgenuntersuchung, wo man so Marker dann zielt im Verlauf des Darms, ja, wie weit die transportiert wurden. Es gibt auch Untersuchungen, wie ein Ultraschall zum Beispiel des Beckenbodens oder eine sogenannte Defekografie im Kernspin oder auch im Röntgen, wie man den Prozess der Entleerung darstellen kann. Also wirklich, was passiert, während man presst, als wäre man auf Klo. Verlagert sich da Gewebe, da kann man Senkungen zum Beispiel sehen, da kann man sehen, geht alles raus oder geht nicht alles raus. Ja, und man muss natürlich auch, habe ich ja eben schon gesagt, ein böses Ausschließen, manchmal mit einer Darmspiegelung etc. Ne? Unter bestimmten Umständen ist das sogar mit einer der ersten Schritte. Ja, also es gibt viele Dinge, die man da, wie so ein Puzzle, hatten wir auch, meine ich, in der Untersuchungsfolge gesagt. Es geht darum, so Puzzlestücke zusammenzusetzen und dann zu schauen.
Ja, also super spannend natürlich, was medizinisch alles geht und was man sich alles anschauen kann. Das vielleicht so als Gedanken vorweg. Jetzt hat man eine Diagnose, weiß vielleicht, was der Auslöser ist. Aber was macht man denn jetzt in der Behandlung? Wahrscheinlich sagst du jetzt sowas wie nicht pressen, oder?
Ja, soll ich sagen, da hast du recht. Ja, weil diese Basismaßnahmen, also alles Konservative, das heißt nicht operative, das gehört auf alle Fälle dazu. Ja, bei Sabine zum Beispiel habe ich erstmal empfohlen, ein Tagebuch zu führen. Ja, und wenn ihr dem Podcast folgt, habt ihr sicher schon bemerkt, dass ich das sehr gerne mache. Dabei meine ich, dass man notiert, und das ist aufwendig, wenn man das, ich sag mal, ausführlich notiert, wie man was isst und trinkt, wie der Stuhlgang ist. Also von der Konsistenz, ja, ob er gut rausgeht, ob man stark pressen muss, ob man ein paar Mal hintereinander gehen muss, wie oft das ist, ob man das Gefühl hat, dass alles raus ist oder nicht, ob es weh tut, etc. Aber auch, ob es andere Beschwerden gibt, die man vielleicht erstmal sogar gar nicht miteinander in Verbindung bringt. Und ein Punkt, der mir auch wichtig ist, ist, dass man aufschreibt, wie es einem geht, weil das ändert sich ja auch über den Tag hinweg, ja. Aber ist man eher entspannt? Ist man genervt? Ist man sauer? Ist man glücklich? Ist man gestresst? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es gibt ja sehr viele Gefühle und Emotionen. Und das Ganze für ein paar Wochen, ja, so 4 bis 6 Wochen, um einen Überblick zu haben.
Ja, das klingt ehrlicherweise ziemlich aufwendig.
Ja, ist es auch. Ist es auch wirklich. Es geht wirklich um einen Überblick. Und oft regelt sich sogar schon was, wenn man einfach mal ein bisschen bewusster hinguckt. Und Ziel der Sache ist eben, Zusammenhänge zu erkennen, zu beobachten, was ist eigentlich wann genau das Problem? Und in den Momenten, die besser funktionieren, was ist da anders als in denen, wo es schlechter funktioniert? Das ist halt wichtig, weil wir sprechen ja von Stuhlentleerungsstörungen. Und spätestens, wenn was Böses ausgeschlossen ist als Ursache, sprechen wir halt von Lebensqualität. Wir sprechen nicht von einem Notfall. Sabine zum Beispiel hatte das Problem seit Jahren. Wir können das natürlich nicht ganz schnell wegzaubern, müssen wir aber auch nicht. Wir müssen erstmal genau gucken. Ja? Und eben auch Sabine in dem Fall muss gucken, was ist eigentlich das? Ist es die Gesamtsituation? Und das ist halt der Punkt, ne? Das bauscht sich alles auf. Oder kann man mit kleinen Dingen was verbessern und dann ist es gar nicht mehr so schlimm?
Ja, das klingt logisch. Und was macht man abgesehen davon? Also das Tagebuch verbessert ja erstmal nichts, sondern es verschafft höchstens so eine Übersicht darüber, was so ist, oder?
Genau. Ja, und genau das ist aber das Wesentliche, weil meistens kommen ein paar Dinge zusammen, wenn das mit der Stuhlentleerung problematisch ist. Da wolltest du, glaube ich, eben schon mal drauf hinaus und ich bin da nicht ganz abgewogen. Ja, also wichtig ist natürlich die Stuhlkonsistenz. Ist es weich, hart, geformt, wie auch immer, matschig, zerreißend? Es ist wichtig, wie presst man? Ist es koordiniert, ist es nicht koordiniert? Ja, oder nutzt man einen Fußhocker etc. so. Der Beckenboden ist wichtig, ja. Von der ist er, kann man ihn spüren, ist er angespannt etc. pp. Natürlich auch manchmal die anatomischen Verhältnisse, die Stresssituation, ja. Früher oder später nervt das alles ganz gewaltig. Also hier, wie eben schon gesagt, die Frage Huhn und Ei kann man natürlich meist nicht klären, aber dass es überhaupt erstmal bewusst wird, dass das ein Riesenthema ist, häufig. Dazu kommen Gewohnheiten, die man hat, auch Vorstellungen, ne, sowas wie, viele Menschen glauben zum Beispiel, dass sie täglich Stuhlgang haben müssten. Mhm. Es ist aber gar nicht so. Aber manche Menschen setzen sich schon alleine damit unter Druck. So war es auch ein bisschen bei Sabine, wobei, wie gesagt, sie hatte mal so ein Erlebnis, dass halt ein bisschen was nachgeschmiert ist, weil es nicht richtig leer geworden ist. Und da sind wir wieder bei, dann setzt natürlich Angst und Scham ein. Mhm. Ja? Und diese Nervensystemspirale. Ja, und deswegen, zusätzlich zu dem Tagebuch als Überblick, gilt, finde ich, wie immer in der Proktologie, natürlich nicht pressen. Ja, gerade weil das alles verschlechtert. Ja, das senkt mehr das Gewebe auf Dauer und so weiter. Ein Fußhocker nutzen, ja, damit die Füße hochkommen, damit der Mastdarmwinkel sich gerader stellt. Ja, so diese Basics, die wir in Staffel 1 hatten. Bewegung, natürlich kein Marathon laufen, aber Bewegung, damit der Darm ein bisschen angeregt wird. Auf Ernährung und auf die Trinkmenge achten. Mhm. Solche Dinge gelten natürlich trotzdem.
Ja, spannend. Also kann man noch was machen?
Ja, man kann noch diverse Dinge tun. Aber ich muss jetzt einfach nochmal sagen, Stuhl regulieren ist wirklich essentiell. Ja, immer in der Proktologie, aber gerade auch hier in diesen Situationen bei Stuhlentleerungsstörungen. Ja, wenn beispielsweise diese Aussackung, diese Rektozele besteht und sich da Stuhlgang verfängt, dann ist wichtig, wie ist das Problem, wenn der Stuhlgang gut geformt ist, also eine gute Wurst? Besteht dann überhaupt noch eine Stuhlentleerungsstörung oder geht es dann gut oder ausreichend gut für die Person? Weil wenn es weiter problematisch ist, dann kann man von einer sogenannten symptomatischen Rektozele sprechen. Ich habe ja eben gesagt, ganz viele Frauen haben so eine Aussackung, die macht aber gar kein Problem. Ja, also einfach das anatomische Vorhandensein von so einer Aussackung heißt nicht, dass man eine Stuhlentleerungsstörung bekommt. Und wenn es auch mit gut geformter Stuhlsäule, ja, mit der guten Wurst weiterhin nicht richtig gut entleert oder nachschmiert, dann kann man zum Beispiel die Entleerung unterstützen. Es gibt bestimmte Zäpfchen, die den Entleerungsvorgang unterstützen. Man kann eine kleine Analdusche nutzen, dass man sich so ein bisschen hinten den Rest ausspült, ja, einfach damit nichts verbleibt innen drin zum Nachschmieren. Wenn eher so eine Anspannungssituation im Hintergrund ist, also wenn es eine funktionelle Problematik ist, dann ist total wichtig, Wahrnehmung und Entspannung im Bereich des Beckenbodens zu lernen, Koordination für den Schließmuskel. Ja, solche Sachen sind dann Therapie der Wahl mit Beckenbodentherapie, mit einem Gerätetraining, also dass man diese Reflexbögen umlernt. Man kann natürlich auch noch so Wärmeanwendungen, Becken, also so eine Wärmeanwendung im Bereich des Beckenbodens machen, so mal auf ein Kirschkernkissen setzen oder warme Sitzbäder machen und so. Das entspannt die Muskulatur ja auch. Das ist so, wie wenn ich eine Rotlichtlampe nutze, weil ich Nackenbeschwerden habe oder so. Und natürlich kann man auch bestimmte Medikamente nutzen. Also es gibt verschiedene Dinge.
Ja, spannend. Also ich finde es jedes Mal, wenn wir hier darüber sprechen, so interessant, was irgendwie geht oder was nicht geht und wie man eigentlich schon mit kleinen Mitteln einen relativ großen Hebel haben kann, zum Beispiel auf seine Ernährung achten und schauen, dass man sich gut entspannen kann. Ja, um da direkt reinzufragen nochmal, du hast ja auch über diese Mastdarmüberstülpung gesprochen. Was ist denn, wenn so Gewebe im Weg ist? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja eine andere Baustelle ist als Entspannung und Ernährung.
Ja, genau, ne? Und da muss man halt eben auch wieder sagen, es kommt drauf an, ja. Weil wenn das eine starke Senkung ist, überhaupt eine Beckenbodensenkung, wo auch so ein innerer Mastdarmvorfall bei ist, ist die Frage, auch hier Punkt 1, wie ist das Ganze unter guter Stuhlregulation? Aber auch, was gibt es sonst noch für Beschwerden? Und wie ist die Lebensqualität damit? Und was möchte die betroffene Person? Wie weit würde sie gehen? Oder ist sie eher, oh Gott, ich will überhaupt gar keine Operation? Oder eher so, nee, mach mal. Also es kommt auf viele Dinge an. Ja, auf den Wunsch, der dahinter steckt. Und auch hier ist es wichtig, erstmal die Entleerung zu unterstützen und weiter abzuklären, ne, was sich alles im Beckenboden abspielt insgesamt. Das macht man ja nicht alles bei der ersten, bei dem ersten Kontakt, ja, mit, bei uns in der Sprechstunde, sondern das ist ein Prozess, ja, und man guckt, wie verändert sich was, weil es ist kein Notfall. Und es ist ein anderes Vorgehen, ob das eben beispielsweise eine junge Frau ist, die betroffen ist, die noch einen Kinderwunsch hat, oder ob der abgeschlossen ist, oder ob außerdem eine starke Harninkontinenz bei einer Blasensenkung besteht, oder. Ja, also das sind wirklich komplexe Situationen dann zum Teil.
Und manchmal braucht es vermutlich dann eine Operation, oder?
Genau, manchmal kann das so sein. Und auch hier brauchen ist halt so eine Sache. Das ist so wie, ja, muss denn das operiert werden? Es gibt Situationen, da hilft es und aber man muss immer wissen, eine Operation kann natürlich auch Komplikationen haben, ja. Und wir sprechen nicht von einer bösartigen Sache. Die muss, wie gesagt, ausgeschlossen sein. Und bei komplexen Beckenbodenthemen ist es immer eine ganz individuelle Situation. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Da kommt auch zu, ja, wie ist denn die eigentliche Lebensqualität? Wie ist denn die eigentliche Lebenssituation? Mit was kann ich mich anfreunden? Ja, kann ich mir vorstellen, mich jeden Tag zu spülen, um die Entleerung zu unterstützen? Oder kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen für die nächsten Jahre? Was möchte ich? Bin ich ständig unterwegs und muss eine schnelle, sage ich jetzt mal, Lösung haben? Oder habe ich einfach so eine Lebenssituation, wo ich mehr Zeit habe und in Ruhe auf Klo gehen kann? Also es kommt auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge an. Ja, und es gibt Operationen und auch da gibt es verschiedene, je nachdem, was jetzt letztendlich sozusagen die Problematik ist. Aber das muss man wirklich individuell besprechen und müssen, um da nochmal drauf zurückzukommen, also dieses Brauchen, Schrägstrich müssen, das ist, ja, wenn man das mal grundsätzlich sieht und ich bin Chirurgin und operieren finde ich wichtig und gleichzeitig muss man wissen, man muss nicht so viel im Leben. Es kommt wirklich immer drauf an, ja, was wir machen können, ist, wir können sagen, das und das ist die Situation, das und das und das haben wir jetzt schon sozusagen gemacht und dann individuell besprechen, in ihrer Situation gibt es diese Möglichkeit oder diese, das kann dabei passieren, das kann verbessern. Ja. Aber man muss auch im Kopf haben, dass eine Operation natürlich nicht immer alles hundertprozentig so am Ende herstellt, wie man es gerne hätte. Und solche Dinge, man muss auch darüber sprechen. Ja. Weil die Leute müssen ja wissen, auf was sie sich einlassen.
Und wie ist das jetzt bei Sabine? Und ihrem Fallbeispiel.
Bei Sabine haben wir keine Operation gemacht, weil das hat sich alles ja, es hat sich eigentlich alles gut reguliert, dadurch, dass der Stuhlgang ja besser geworden ist. Der war nämlich, das habe ich, glaube ich, unterschlagen eben, der war tatsächlich eher so matschig zerreißend und dadurch hat sich da viel verfangen und dadurch ist es auch eher ein bisschen nachgeschmiert. Ja, und wir haben den Darm so ein bisschen wieder intakt gebracht. Also sie hat tatsächlich eine Zeit lang gespült auch, und dadurch ist der Darm wieder in so einen Takt gekommen. Ja, nach einer Weile konnte sie sogar diese Zäpfchen, die wir auch am Anfang gegeben haben, und dieser Analdusche weglassen. Und die nimmt sie nur noch manchmal. Und außerdem hat sie natürlich Beckenbodentherapie gemacht und übt das jetzt immer noch so ein bisschen eigenständig, weil sie hatte nämlich vorher gar nicht wirklich ein richtiges Gefühl für was sie eigentlich tut, so im Beckenbereich. Ne? Und da sieht man auch dran, diese Kombinationen sind halt häufig. Ja, da war ja einmal die Aussackung des Darms, ja, diese Rektozele, die hat sie natürlich weiterhin. Und sie hatte auch ein bisschen so eine innere Senkung des Mastdarms, aber das macht halt keine Probleme mehr aktuell. Genau, und darum geht's, ja. Deswegen habe ich auch eben von dieser Unterscheidung beim Beispiel der Rektozele gesprochen, symptomatische Rektozele, ja oder nein. Es kommt auf die Lebensqualität an. Ja, wenn man jetzt nur gucken würde, würde man das feststellen, ja. Und sie hat auch, aber das haben wir in dem Fall gar nicht weiter alles abgeklärt, weil da war sie noch gar nicht und sie konnte sich eh irgendwie, sie hat ein bisschen Probleme mit dem Urin, sie würde nicht mehr auf den Trampolin gehen, sage ich jetzt mal so, ja. Aber das stört sie nicht weiter aktuell und auch das ist besser geworden, zum Beispiel mit der Beckenbodentherapie. Also es sind so verschiedene Faktoren und dann, das muss man einfach individuell besprechen. Und bei ihr hat das so alles sehr gut geholfen und deswegen steht da gar keine Operation aktuell im Raum.
Ja, das klingt ja eigentlich mega schön für Sabine, oder?
Genau. Ne? Wer weiß natürlich, was die Zukunft noch bringt. Sie ist Anfang 50. Das Bindegewebe ist nicht in Stein gemeißelt. Da kann sich noch was verändern, wenn man älter wird. Da muss man das aber alles neu bewerten. Individuell halt. Wie dann die Lebenssituation ist, was dann eigentlich für ein Befund da ist, etc. pp. Aktuell geht es ihr gut. Wir sehen uns auch gar nicht mehr. Ja. Ich hoffe, es geht ihr weiterhin gut.
Ja, das war schon wieder eine sehr spannende Folge. Ich denke, wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge. Mir bleibt zu sagen, das mit der Entleerung ist super spannend, sehr komplex und ich habe das Gefühl, auch immer im Individualfall zu betrachten. Vielleicht magst du uns noch einen Ausblick auf die nächste Woche geben. Was besprechen wir denn nächste Woche?
Nächste Woche geht es um den Euroschlüssel. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Ich habe keine Ahnung, was ein Euroschlüssel ist.
Also, wollt ihr mehr dazu erfahren? Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Apropos, der Podcast rund um den Allerwertesten.
Wir freuen uns auf euch.
Bis dahin, eure Katharina
und eure Anne.